uns Wünsche sind, Erwartungen oder eine Sehnsucht, die wir in uns tragen. Ein Stück weit projizieren wir das auch auf Gott. Vielleicht sind es nur Erwartungen, also eine vage Hoffnung, die ich habe. Ein Warten, Entspannung, dass er irgendwas tut oder mir offenbart. Manchmal werden aber aus Wünschen auch Sehnsüchte. Dann ist das etwas, was uns so sehr schmerzt, dass wir sagen, Gott, du musst das tun. Und wenn du das nicht tust, was ich will, dann scheppert's hier. Gott, du bist so. Und dann rattern wir den ganzen Anklagetext runter. Vor 2000 Jahren hatten die Menschen genauso Erwartungen, Wünsche, Sehnsüchte. Wenn wir uns damals die Lage in Israel anschauen, die war nicht besonders großartig. Das Land damals war sehr stark geprägt von politischen Spannungen, Unruhen. Die hatten einen unglaublich hohen Anteil an ausländischer Bevölkerung, weil das Land fremdbeherrscht wurde durch die Römer. Es war ein massiver Einfluss von den Nationen rund um Israel herum, die fremde Kulturen mitgebracht haben, die andere Religionen mitgebracht haben. Und so gab es ein Potpourri an Ansichten, an Weltanschauungen, an politischen Orientierungen und das Ganze noch in einem unterdrückten Zustand. Unfreiheit. Das hat Menschen in Armut geführt, in Abhängigkeit. Und die Menschen damals haben unterschiedlich auf diese Situation reagiert. Ich möchte drei Personengruppen mal als Beispiel herausgreifen und näher anschauen. Da war zunächst die geistliche Oberschicht von Pharisäern, Schriftgelehrten. Und sie hatten den Anspruch, die Gläubigsten im Volk zu sein. Und sie haben das Kommen des Messias erwartet. Vielleicht ein Stück weit anders, als wir es tun würden, weil sie waren da ganz bibeltreu. Sie haben gesagt, wir erwarten, dass der Messias dann kommt, wenn wir das Gesetz vollständig einhalten können. Das steht so in der Bibel. Ihr könnt das im Alten Testament nachlesen. Nur haben sie es natürlich nicht geschafft und deswegen hunderte von Regeln noch dazu erfunden, die eine Hilfestellung sein sollten, das Gesetz möglichst perfekt einzuhalten, weil sie geglaubt haben, wenn wir das Gesetz perfekt einhalten, dann kommt der Messias und wird uns erlösen. Aber damit war das Erwarten vom Messias, dieses Suchen danach, dass er kommt, eine Belohnung vom eigenen Tun. Sie haben was geleistet und wollten deswegen, dass der Messias kommt. Gott belohnt das eigene Handeln. Gleichzeitig waren sie auch sehr leistungsorientiert. Ständig auf der Suche nach der Anerkennung, weil ich tue ja was Gutes. Ich kümmere mich ja darum, dass der Messias wiederkommen kann. Bitte schön, hast du dich auch darum zu kümmern, liebes Volk? Hohe Ansprüche an sich selbst und an andere waren die Folge. Dann gab es noch eine zweite Personengruppe, die eher so eine Randerscheinung sind im Neuen Testament, aber die da waren, und zwar Freiheitskämpfer. Es waren kleinere Gruppierungen, von denen gab es eine ganze Reihe, beispielsweise die Iskarier oder die Zeloten. Und sogar unter Jesus' Jüngern gab es Menschen, die diese Herkunft hatten, die zu solchen Freiheitsgruppierungen gehört haben. Zum Beispiel Judas Iskariot. Das sagt uns, dass er zu den Iskariern gehört hat. Und das waren meist gewaltbereite Gruppierungen, die vor allem nach politischer Freiheit gesucht haben. Also die Römer loswerden wollten aus dem Land. Dafür brauchten sie aber Gott nicht unbedingt, weil sie konnten es ja selber. Sie haben gedacht, ich muss mich selber darum kümmern, dass wir Freiheit haben. Gott tut es ja nicht. Andere tun es auch nicht. Also jemand muss doch das Zepter mal endlich in die Hand nehmen. Als dritte Personengruppe möchte ich das Volk anschauen. Ich stelle mir vor, dass aufgrund von diesen ganz verschiedenen politischen Strömungen, die es damals gab, und geistlichen Gruppierungen, die dann auch entstanden sind, dass es eine gewisse Orientierungslosigkeit gab im Volk. Der Großteil des Volkes war gläubig und hat auf das Kommen des Messias gewartet. Aber die Erwartung war eher dahin, dass das Friedensreich, was zur Zeit von König David da war, dass das wiederhergestellt wird. Also auch ein Stück weit eher eine politische Freiheit, einen Zustand wieder im Land zu haben, wo man im Frieden leben kann, wo Ruhe da ist, wo man einfach nur sein kann, leben kann, Lebendigkeit hat. Vielleicht haben auch die einen oder anderen aus dem Volk nach allem Möglichen gesucht, um Leben zu haben. Vielleicht haben sie gedacht, ja, irgendwie der Zustand sieht so aussichtslos aus. Dann gucke ich mir doch mal die Religion an oder nehme da mal an einem Kursus teil, in der Hoffnung, Leben zu bekommen. Und Alternativen gab es ja offensichtlich genug. So unterschiedlich wir Menschen sind, so unterschiedlich gehen wir auch mit unseren Erwartungen, Sehnsüchten und Wünschen um. Und wenn ich mir diese drei Personengruppen anschaue, die geistliche Oberschicht, die Freiheitskämpfer und das allgemeine Volk damals, dann sehe ich darin ein Stück weit drei Beispiele, wie wir als Menschen auch heute mit unseren Erwartungen, Wünschen und Sehnsüchten umgehen. Mal sehr plakativ formuliert. Wir versuchen entweder aktiv an uns zu arbeiten, um bessere Menschen zu werden, oder wir sind aktiv gegen andere, die uns ja in unserer Freiheit einschränken, oder wir schauen unserem Umfeld einfach nur hoffnungsvoll zu. Was kann das im Detail bedeuten? Dass zunächst dieses auf sich selbst schauen, wie bei den Pharisäern, mit der Aussage, ich muss perfekt sein, damit Gott mich belohnt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 29. Da spricht der ältere Sohn zum Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Das sagt ein Kind zu seinem Vater. Ich habe mich abgerackert und du hast mich nicht belohnt. Ist das eine Beziehung zwischen Sohn und Eltern? Oder übertragen auf unser eher christliches Umfeld. Ich habe meinen Zehnten gegeben und du hast mich nicht finanziell gesegnet. Ich habe geistliche Übungen gemacht und du hast mir nicht geholfen. Ich bin auf teure Konferenzen gefahren, um für mich beten zu lassen und ich bin nicht geheilt worden. Was erwarte ich von Gott? Oder wäre es vielleicht besser formuliert zu fragen, was bedeutet Gott mir? Wer ist Gott für mich? Weil in meinen Erwartungen wird auch ein Stück weit mein Gottesbild sichtbar. Wer ist Gott für mich? Dann ist da als zweites das Kämpfen gegen andere oder gegen äußere Umstände. So wie damals bei den Freiheitskämpfern. Und da ist so diese Aussage darüber, ich muss für meine Rechte und Ansichten selber einstehen. Niemand anders tut es, auch Gott nicht. Ich kann meinen ersehnten Zustand selber erreichen. Ich bin selber der Mittelpunkt meines Lebens. Ich ziehe mein Ding durch. Und Gott gehört für mich höchstens Weihnachten und Ostern zur Familientradition. Dieses ohne Gott machen und können, das lesen wir in der Bibel schon auf der berüchtigten Seite 3. Da lesen wir, beide, Adam und seine Frau waren nackt. Ah nee, Entschuldigung, falsche Zeile. Sobald ihr davon esst, werdet ihr wie Gott. Und Adam und Eva sagen zu sich selbst, ja, wir stimmen dem zu. Wir wollen so werden wie Gott. Wir können es selber. wir brauchen dich nicht mehr. Ich meine, den Ausgang der Geschichte kennen wir. Gott hat den beiden fristlos gekündigt und sie vor die Tür gesetzt. Freiheit suchen ohne Gott kann aber auch sehr unterschiedlich sein. Ich möchte das mit zwei Beispielen verdeutlichen. Und für das erste Beispiel möchte ich mal auf der Seite 3 bleiben. Passend zu der ganzen Dessous-Werbung in der Weihnachtszeit. Kann es ein Stück weit sein, dass diese Art von Werbung damit spielt, dass wir Männer halbnackten Frauen aus Anstand auf die Kleidung schauen? Was ich sagen möchte, ist, in unserer Gesellschaft ist Sexualität zu etwas recht Öffentlichem geworden. Es ist immer ungenierter möglich, seine eigenen Wünsche, / Fantasien, sich selber zu erfüllen. Ich möchte einfach mal eine Frage in den Raum stellen an der Stelle. Kann es sein, dass unsere Suche nach einer erfüllten Sexualität häufig ein Ausdruck ist von dem, dass ich auch ohne Gott kann? Die Frage ist für mich nicht so sehr Moral, ja, nein, wie auch immer, sondern Gott, ja oder Gott, nein, mit oder ohne ihn. Mache ich selber oder lasse ich zu, dass Gott in mein Leben kommt? Oder ein politisches Beispiel für dieses selber Freiheit suchen. Freiheitskämpfer hatten ja damals, auch wie heute, einen ausgeprägten Hang, wie soll ich sagen, zu einer sehr individuellen Wahrheit. Das sehe ich heute besonders bei den politischen Gruppierungen, die ähnlich wie damals gewaltbereit sind. Extrem links oder extrem rechts. Sie haben eine so stark polarisierte Wahrheit, dass sie damit gegen die Freiheit aller Menschen um sie herum sind. Andere nennen das Intoleranz. Trotzdem, ja, sie sehnen sich nach Freiheit. Sie haben eine ausgeprägte Sehnsucht nach Freiheit und wollen diese unbedingt erreichen. Das Problem ist nur, sie meinen eine Abkürzung dorthin gefunden zu haben, die dann natürlich auch ohne Jesus Christus auskommt und damit ohne Nächstenliebe. In diesem Zusammenhang finde ich sehr bemerkenswert, wie unsere Bundeskanzlerin in der Flüchtlingsfrage nach einer tragfähigen Lösung sucht. Wie sie sich nicht von irgendwelchen Abkürzungen oder polarisierten Wahrheiten leiten lässt. Welche Erwartungen habe ich an Gott? Das dritte Beispiel, wie wir mit unseren Erwartungen, Wünschen und Sehnsüchten umgehen können, steht in Bezug zum Volk Israel damals. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, welche Aussage ich da drüber schreiben würde. Ich würde es mal so formulieren. Keine Ahnung. Ich hoffe mal das Beste und suche weiter. Ich kann innerlich die nobelsten Ansichten haben und ein Leben voller Erwartung führen, aber trotzdem nach außen hin einfach nur zuschauen. Vielleicht aus Resignation, vielleicht weil ich keinen Pack an habe, vielleicht weil mir ein Stück weit die Orientierung fehlt. Es ist vor allem eine abwartende Lebenseinstellung. Erstmal schauen, was passiert um mich rum. Aber gleichzeitig steckt da für mich auch drin, eine Suche zu haben. Ich suche eigentlich Leben. Ich suche für mich selber einen inneren Ort, wo ich lebendig sein kann. Ich suche vielleicht auch äußere Umstände, wo ich Leben durcherfahre, wo ich mich lebendig fühle. In diesem ganzen Zuschauen, Leben suchen, da sehe ich so wie zwei Pole, die da mitschwingen. Das ist auf der einen Seite die Hoffnung, das Suchen nach Leben und Lebendigkeit. Und auf der anderen Seite ein Stück weit vielleicht Resignation oder eine innere Orientierungslosigkeit. Dieses Hin und Her, zwischen dem ich jetzt mal vage das Volk einordnen würde oder wie wir heute mit unseren Sehnsüchten, Erwartungen und Wünschen umgehen könnten. Jesus beschreibt diesen Zustand in Markus 6, Vers 34 als eine Schafherde, die keinen Hirten hat. ist jetzt ein sehr biologisches Bild, aber ich glaube, das trifft es, so dieses Alleingelassenwerden. Irgendwo, ja, ich kann selber fressen, natürlich, ich kann auch selber Weide suchen. Aber irgendwas fehlt. Nochmal einen Schritt zurück vor 2000 Jahren. Da ist Johannes der Täufer aufgetreten. Genau in dieser Zeit, wo es diese politischen Spannungen gab, wo es diese Unruhen gab, wo diese Orientierungslosigkeiten, der Fremdenhass da waren. Er war der Höhepunkt des Alten Testamentes. Er hat Umkehr gepredigt und Orientierung gebracht. Er hat gesagt, Gott kommt, der Messias kommt. Ich bereite einen Weg für ihn. Und er hat die Leute in Versöhnung geführt, miteinander, untereinander, aber auch in Versöhnung mit Gott hinein. Das lesen wir, wenn wir sehen, dass er auch tauft. Aber er sagt ganz klar, ich taufe zwar mit Wasser, aber der Messias wird mit dem Heiligen Geist taufen. Also auch da wieder dieses Hinzeigen zu Jesus, der kommen wird. Bevor Jesus kommt, lesen wir in Lukas 3, Vers 15, das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Für mich wieder ein Ausdruck von Hoffnung haben, weil ja, da ist er vielleicht der Messias, aber trotzdem noch nicht so die klare Sicht. Sie machen das im Stillen, im Verborgenen. Wieder diese beiden Pole. Weihnachten feiern wir, dass Jesus als Messias auf die Welt gekommen ist. Und Jesus ist genau für diese drei Personengruppen gekommen. Er ist als Geschenk Gottes für alle gekommen, die meinen, sich Gott verdienen zu müssen. So wie die Pharisäer damals. Er ist als Erlöser gekommen für alle, die versuchen, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. So wie die Freiheitskämpfer damals. Er ist als Lebensbringer gekommen für alle, die nach Lebendigkeit und Frieden suchen, wie das Volk damals. Und diesen Dreiklang, den finden wir auch in sehr bekannten Worten von Jesus. Und zwar im Johannesevangelium 14, Vers 6. Ich glaube, ihr habt das alle schon mal gehört, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das spricht Jesus natürlich zuerst mal damals in die Zeit hinein, zu den Leuten, die damals gelebt haben. Aber es gibt einfach so viele Parallelen zu unserem Leben heute, dass ich direkt den Bogen ins Heute schlagen möchte. Da sind zunächst diejenigen, die ständig an sich selber arbeiten, um Gottes Nähe und Wirken zu verdienen. Da spricht er zu ihnen, ich bin der Weg. Durch mich kommst du zum Ziel, nicht durch deine eigenen Anstrengungen oder Übungen. Da steht übrigens nicht, ich zeige dir den Weg, sondern ich bin der Weg. Jesus ist nicht der Weihnachtsmann, der uns eine nette Landkarte von unserem Leben unter den Weihnachtsbaum legt. Wir sollen unser Leben nicht, wir sollen unseren Weg nicht in der Hand halten können, sondern er fordert uns heraus, diesen Weg in uns zu haben. Ich bin der Weg. Wenn du mich, Jesus, als Person in dein Leben lässt, dann bin ich Weg für dich. Dann ist dieser Weg in dir. Zu denjenigen, die es selber machen wollen, die bei der Verwirklichung ihrer eigenen Wahrheiten Gott nicht so unbedingt brauchen, zu denen spricht er, ich bin die Wahrheit. Nicht das, was du zu deiner Wahrheit gemacht hast, sondern ich. Und es geht auch nicht um irgendeine Weltanschauung, die du dir von mir abschauen könntest und in dein Leben integrierst, sondern um meine Person. Wenn du mich in dein Leben aufnimmst, dann hast du die Wahrheit in dir. In Johannes 8, Vers 32 lesen wir, die Wahrheit macht euch frei. Wieso kann Wahrheit uns frei machen? Sie kann uns nur dann frei machen, wenn wir verstehen, dass Jesus als Person Wahrheit ist. Und diese Person, Jesus, uns frei macht. Die Wahrheit macht uns frei. Ja, Jesus macht uns frei. Jesus, der Weihnachten, wo wir das feiern, für uns geboren ist, uns in seinem Leben gezeigt hat, was aus der Freundschaft zu Gott möglich ist, der an unserer Stelle gestorben und auferstanden ist, damit wir ein Leben haben können, was losgelöst ist von unseren eigenen Leistungen. Dadurch ist Jesus uns zur Wahrheit geworden, die wir annehmen können, die wir in uns hineinlassen können. Und vielleicht auch ein Stück weit, wo Jesus uns zuruft, diese Wahrheit in uns aufzunehmen, nämlich ihn selber aufzunehmen. Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen Wahrheit vermitteln, das, was ich tue, und Wahrheit sein, das, was Jesus ist. Als drittes spricht Jesus mit der Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu denjenigen, die überall suchen, die vielleicht zuschauen. Er sagt, ich bin das Leben, nicht dein tolles Auto, dein Yogakurs, deine Rentenversicherung, deine Familie, Freunde, Fußballverein oder sonst was. Ich verteile aber auch keine Gutscheine für ein besser behütetes Leben. Ich bin nicht der Wohlstandsonkel oder der vegane Wellnessberater. Ich bin das Leben, das du in dir haben kannst. Und Jesus fordert uns heraus an dieser Stelle mit dieser Aussage, dass wir unser Leben gegen seins tauschen. Unsere Vorstellung vom Leben gegen seine Vorstellung vom Leben. Für mich ist das ein sehr radikaler Gedanke irgendwie, von dem, dass ich sagen muss, okay, wenn ich jetzt loslasse, um in mir Platz zu machen, damit Jesus in mir sein kann, meine Lebensvorstellung, meine Erwartung an mein eigenes Leben loslasse, damit er kommen kann. Das ist doch so wie, dann sterbe ich. Meine Vorstellungen sterben damit ein Stück weit. Aber Jesus, wenn er in mich hineinkommt, macht mich wieder lebendig. Das ist diese Auferstehung, die wir auch mit der Taufe feiern. Mein Leben gegen sein Leben. Das, was uns lebendig macht. Und damit sind wir auch schon bei Weihnachten. Jesus ist Mensch geworden, um für uns zum Weg in die Gegenwart Gottes zu werden. Er ist für uns geboren, um für uns Wahrheit zu werden, die uns in Freiheit führt. Er ist für uns geboren, um für uns Leben zu werden, damit wir durch Jesus Leben im Übermaß haben. Wir dürfen und müssen uns vielleicht auch immer wieder darüber im Klaren werden und bewusst machen, dass es für Christen der Normalzustand ist, Jesus in uns zu haben. Er läuft nicht nur ab und zu mal neben uns her. Er ist in mir, möchte in mir sein und nicht nur neben mir. In diesem Zusammenhang kommen mir manchmal so Gebetsformulierungen in den Kopf. Sowas wie, bitte komm mehr, Jesus. Ich lade dich ein, zu kommen. Die fühlen sich ein bisschen unpassend an irgendwie. Wenn Jesus doch schon in mir ist, dann muss ich doch nicht noch sagen, komm doch bitte. Ich könnte das Ganze noch ein bisschen spitz formulieren. Kann es sein, dass wenn ich permanent bete, Jesus, komm bitte hier, komm bitte da, ich lade dich ein, dass es ist, als ob ich Jesus so ein bisschen hinter mir herzerre? So bitte, bitte, bitte und dann komm. Wenn ich Christ bin, dann darf ich aus der Überzeugung leben, dass Jesus in mir ist. Der große Gott ist Weihnachten auf die Erde gekommen, um mir zu ermöglichen, dass er in mir ist, durch mich lebt. Und natürlich ist Jesus eine Nummer zu groß für mich. Der passt nicht da rein. Aber Gott ist sich dessen ziemlich bewusst und sagt, ja, ich will es trotzdem. Ich will aus dir rausscheinen. Ich will aus dir herauswirken. Jesus in uns zu haben, hat Auswirkungen. Wenn Jesus in mir ist, was bedeutet das für mich konkret? Welche Erwartungen habe ich dann an Gott? Amen.